Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und heute geht es bei uns um ein Thema, was im ersten Schritt wahrscheinlich für Zähneknirschen sorgt, nämlich um das Thema Scheidung. Aber wir möchten euch ganz viel Klarheit geben und verschiedene Szenarien beleuchten, nämlich was passiert zum Beispiel, wenn ein Partner oder eine Partnerin in der Immobilie wohnen bleiben möchte, also die Immobilie übernehmen möchte, was passiert, wenn man die Immobilie vermieten möchte oder auch wenn man sie verkaufen will, welche Details sind zu beachten und welche Fallstricke gibt es dann? Alle Antworten auf diese Fragen hat unser Spezialist für Baufinanzierung aus Hagen, Timo Handwerker. Hallo und herzlich willkommen, Timo.
Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist, Timo. Wir haben ja heute so ein Thema, was in erster Instanz erstmal nicht so positiv behaftet ist, aber nichtsdestotrotz muss man ja darüber sprechen. Es gibt ja doch eine relativ hohe Scheidungsquote in Deutschland und deswegen vielleicht als Einstieg die Frage, welche ersten Schritte sollte man denn unternehmen, wenn man sich entscheidet, sich scheiden zu lassen?
Ja, es ist mit Sicherheit ein schwieriges Thema, aber auch hier, die Statistik spricht leider für sich. Ich weiß gar nicht, ob es jede zweite oder jede dritte ist, aber wenn eine Immobilie mit im Spiel ist, wird es natürlich kompliziert. Die ersten Schritte, die man machen sollte, ist natürlich erstmal Einigung untereinander zu finden. Das wäre das Einfachste, dass man in offenen Gesprächen sich auch bewusst bei allem Ärger darüber ist, welche finanzielle Verantwortung beide Parteien an der Stelle haben. Der beste Fall ist, ein beratender Anwalt, Einigung und dann die nächsten Schritte einzugehen. Speziell im Rahmen der Finanzierung, dessen Thema wir uns ja heute auch im Wesentlichen widmen, wäre der erste Schritt, eine sogenannte notarielle Trennungs- und Scheidungsfolgevereinbarung zu vereinbaren. Im Rahmen der Trennungsvereinbarung wird also geregelt, was im Speziellen mit dem Haushalt, aber vor allen Dingen mit der Immobilie passiert. Und das ist dann eine gute Richtschnur für den Berater bei der Bank oder auch bei uns von Dr. Klein, sich daran abzuarbeiten, wie es mit der Immobilie weitergeht.
Und darin werden die Besitzverhältnisse auch in Bezug auf die Immobilie geklärt?
Ja, dort können Besitzverhältnisse geklärt werden. Es wird der Verkehrswert der Immobilie darin festgelegt. Es wird festgelegt, ob jemand die Immobilie übernimmt, ob die Immobilie verkauft wird. Und dort wird dann auch vereinbart, ob man gegenseitig unterhaltspflichtig vielleicht in den Belangen ist. Denn ohne diese Vereinbarung kann eine Bank die Bonität und die Wirtschaftlichkeit im Rahmen der Trennung überhaupt nicht überprüfen. Stell dir einfach mal vor, die Immobilie hat eine bestimmte monatliche Rate, die geleistet werden muss. Ein Partner verdient ein bisschen mehr Geld, der andere weniger. Und der etwas mehr Geld verdient, kann es sich augenscheinlich leisten und will die Immobilie übernehmen. Aber die Bank weiß gar nicht, ob er vielleicht von dem, was er mehr verdient, im Bereich der Trennungs- und Scheidungsjahre vielleicht noch Unterhalt an den anderen Partner zahlen muss. Und dadurch würde ja sein gutes Einkommen wieder reduziert werden und zu dem Zeitpunkt kann er sich die Immobilie vielleicht nicht mehr leisten. Und deswegen ist eine Prüfung aus Bankensicht sehr, sehr kompliziert, wenn es halt diese notarielle Trennungs- und Scheidungsfolgevereinbarung nicht gibt.
Man guckt sich also die Gesamtsituation dann einmal an und sagt, okay, wir gehen jetzt den einen Weg oder den anderen Weg und dann, welche Besitzverhältnisse gibt es, wie ist das Haus, was ja nur in der Regel ein Besitzverhältnis ist, da wird es ja vielleicht noch andere geben und dann schaut man, wer wem unterhaltspflichtig ist und damit geht man dann den weiteren Weg sozusagen.
Ja genau, also es muss am Anfang geschaut werden, gibt es einen Eigentümer oder sind beide Partner zusammen Eigentümer. Andere Konstellationen lassen wir jetzt für heute mal raus. Und der Regelfall ist, dass beide Partner zur Hälfte Eigentümer der Immobilie sind. Sie stehen dann beide im Grundbuch drin, in der Regel zu 1,5, also 50-50. Und dann geht es ja um die Frage, wenn es einer übernimmt, kann er es auch sich alleine weiter leisten? Und wenn man das zu Hause am Wohnzimmer oder Küchentisch sich aufschreibt und rechnet und kommt zu dem Entschluss, ja, kann ich, dann hat man häufig aber den Plan ohne die Gesetze gemacht. Es kann Kindesunterhalt als Belastung dazukommen. Es kann, wie gesagt, Trennungsgeld und die Scheidungsjahre zum Ausgleich des Partners, der weniger verdient, dazukommen. Und schon geht die ganze Rechnung nicht mehr auf. Das muss also im Vorfeld schon klar besprochen und am besten fachmännisch auch beraten und berechnet werden.
Das heißt, die stehen beide dann auch im Grundbuch?
Ja, selbstverständlich. Also die Empfehlung ist das Hinzuziehen eines Anwalts zu Anfang, Aber ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, auch direkt mit einem Profi für Baufinanzierung schon zu sprechen, weil die Kommunikation im Juristischen und die Kommunikation im Bankkaufmännischen unterscheiden sich doch in vielen Details. Und wenn man es schafft, hier eine Harmonie hinzubekommen, dass sowohl das Juristische wie das Bankkaufmännische in Einklang kommen, dann gibt es auch keine Stolpersteine, denn die gibt es leider auch. Wenn beide Eigentümer sind, gibt es keinen Unterschied zwischen Zugewinn und Zugewinngemeinschaft und Gütertrennung. Die Gütertrennung wird wahrscheinlich im Vorfeld gemacht worden sein, damit ein Partner die Immobilie als alleiniger Eigentümer und alleiniger Finanzierungsinhaber auch macht. Unglückliche Konstellation für den Partner, der nicht Eigentümer geworden ist, wäre noch, wenn er trotzdem die Finanzierung mit unterschrieben hat.
Wenn wir uns mal den ersten Fall angucken, also der eine Partner oder die eine Partnerin, die möchte das Haus behalten. Wie ist das denn dann im Unterschied zu einer Zugewinngemeinschaft oder einer Gütertrennung, wenn die vorher vereinbart war? Was ist da dann zu beachten?
Wenn ich jetzt die Zugewinngemeinschaft mir einmal anschaue und ich habe keine Gütertrennung und habe nur einen Partner, der die Immobilie besitzt. Also Beispiel, ich habe die Immobilie mit 30 Jahren gekauft, 2 Jahre später habe ich geheiratet und nach 10 Jahren trenne ich mich. Dann gilt im Rahmen der Zugewinngemeinschaft, dass die Wertsteigerung der Immobilie während der Ehe auch dem Partner angerechnet wird, der nicht Eigentümer der Immobilie ist. Also nur das alleinige Eigentum an einer Immobilie schützt nicht vor Ausgleichszahlungen im Rahmen des Zugewinns. Da greift dann wieder die Gütertrennung. Wenn ich eine Gütertrennung mit meinem Partner vereinbare, habe eine Immobilie, heirate und trenne mich danach wieder, fällt der gesamte Zugewinnsanspruch dann nicht dem Partner zu, sondern die habe ich ja güterrechtlich getrennt.
Und das ist dann auch unabhängig davon, dieser erste Part, dass der Partner, der die Immobilie im Zweifel nicht mitgekauft hat, aber dann mit da drin gelebt hat oder auch nicht, aber der sozusagen auf jeden Fall waren die ja verheiratet und dann hat die Immobilie einen Wert gewonnen. Dann, wenn keine Gütertrennung vereinbart ist, profitiert auch der Nichterwerber sozusagen von dem etwaigen Wertzuwachs der Immobilie.
Vollkommen korrekt. Und nur wenn eine Gütertrennung besteht, dann würde der Zugewinn hier nicht greifen. Habe ich eine Gütertrennung und beide kaufen die Immobilie, dann ist ja die Gütertrennung obsolet, weil ja beide ihre Eigentumsrechte an der Immobilie haben. Da gibt es dann keine Unterscheidung von Zugewinn und Gütertrennung.
Und welche Optionen gibt es, wenn eine Immobilie nach der Scheidung nicht von einem Partner allein finanziert werden kann? Also du hattest jetzt gesagt, man muss sich dann die Situation angucken. Jetzt kann es ja sein, dass man sich rein theoretisch entscheidet, entweder es können sich beide gar nicht alleine leisten oder es möchte vielleicht der drinne bleiben, der sich nicht leisten kann. Was gibt es da für Optionen?
Nur das ist ja leider auch nicht so selten. The worst case ist natürlich, die Immobilie verkaufen zu müssen. Also wenn beide Partner unter den wirtschaftlichen Druck kommen, die Immobilie verkaufen zu müssen, dann ist das natürlich in doppelter Hinsicht finanziell sehr unschön. Denn ich habe einmal vielleicht auch die Auseinandersetzung, dass beide sich nicht einig werden, wer es kauft und zu welchem Kaufpreis. Und der nächste Schritt ist wahrscheinlich und in der Regel habe ich ja noch eine Finanzierung auf der Immobilie, die dann durch den Verkauf vorzeitig gekündigt wird. Und dann haben wir das Thema Vorfälligkeitsentschädigung. Das ist natürlich sehr unglücklich. Deswegen ist es am sinnvollsten, immer eine gemeinsame Lösung zu machen, weil bezahlen tut hinter die Party sowieso beide. 2 Anwälte, 2 Kosten, 2 Gutachter, 2 Kosten, es wird nur Geld verbrannt. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, bei aller Disharmonie vielleicht hier dann immer das gemeinsame Gespräch vielleicht auch durch einen Vermittler oder sowas zu bekommen, damit man das Finanzielle ordentlich hinbekommt. Der zweite Punkt ist, wenn beide dafür geschaffen sind, auch das ist nicht jedermanns Sache, könnte man natürlich überlegen, wenn man die Immobilie behalten möchte, diese zu vermieten. Man bleibt in den gleichen Anteilen, die Immobilie wird gehalten und vielleicht kann sich ja in nächster Zeit die wirtschaftliche Lage für den einen oder anderen Partner dann wieder verbessern oder ändern, während der Vermietungszeit die Immobilie später doch alleine zu übernehmen. Der Halt der Immobilie ist auch eine große Motivation, wenn Kinder dabei sind, dass man auf jeden Fall als Alters- und Rentenvorsorge versucht, die Immobilie zu behalten und so wenig Schaden wie möglich herbeizufügen. Und das macht natürlich auch sehr viel Sinn.
Aber es gibt irgendwie, wenn wir jetzt nochmal den Fall anschauen, den ich skizziert hatte, dass einer sich das leisten könnte, sie aber nicht möchte und der andere möchte sie, kann sie sich aber nicht leisten, könnte man wahrscheinlich auch, müsste man sehr viel wahrscheinlich reden und dann anders verhandeln, ne, dass dann irgendwie einer vielleicht Unterhalt zahlt für die Immobilie, weil, ob dieser Dinge, die du gerade sagtest, dass es beim Verkauf eher negativ für beide Seiten dann sein könnte.
Ja, wenn derjenige, der es sich leisten kann, sie nicht bekommt, weil der andere Partner es nicht haben will, dann habe ich ja einen kleinen Rosenkrieg. Dann wird irgendwann das Finanzielle in den Hintergrund rutschen und dann leiden beide darunter. Das ist natürlich für beide Seiten keine Lösung. Es gibt vielleicht dann noch die letzte Option, dass wenn jemand sich das leisten kann, der andere Partner sich aber regent verweigert, dann kann man in die sogenannte zwangsweise Auflösung der Gemeinschaft gehen. Zwangsweise Auflösung der Gemeinschaft bedeutet, ich stelle meine eigene Immobilie zur Zwangsversteigerung frei, um die Möglichkeit hier zu erlangen, die Immobilie dann alleine fortzuführen. Und der andere Partner wird dann zu dem Versteigerungsbetrag dann ausbezahlt. Das ist aber dann schon, ich sag mal, die ganz harte Schnittkante. Das kennt man eher aus dem Bereich, wenn Eigentümer sich verstreiten, Eigentümergemeinschaften, Erbgemeinschaften sich verstreiten und es zu keinem Verkauf kommt, dann geht man den zwangsweisen Weg und das nennt sich zwangsweise Auflösung der Gemeinschaft.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Darlehensseite gucken, das hattest du auch gerade schon mal so angerissen, dass eine Vorfälligkeitsentschädigung dann anfällt, wenn man vorzeitig aussteigen muss. Man kommt also nicht einfach so raus. Also nur, weil man jetzt sagt, okay, wir haben uns vielleicht auch total gut geeinigt und aber trotzdem komme ich jetzt aus der Finanzierung erstmal nicht raus, weil eine Vorfälligkeitsentschädigung anfällt, wenn ich nicht zufällig in diesen 10-Jahres-Turnus bin, ne?
Ja, bei Eheleuten ist es sogar noch ein bisschen schwieriger, denn das BGH, Bundesgerichtshof, hat ja irgendwann geurteilt, dass natürlich eine Kündigung zum Kreditvertrag dann zulässig ist, wenn ich die Immobilie verkaufe. Dies gilt aber nicht unter Eheleuten. Hier gibt es eine Ausnahmeregelung. Das heißt also, wenn der eine Partner an den anderen Partner verkauft nach Urkunde, dann gilt das nicht als Kündigungsgrund des Darlehensvertrages, weil ja einer immer noch innerhalb des Darlehensvertrages ist und somit besteht kein außerordentlicher Kündigungsgrund. Das sind dann die kleinen Stolperfallen, wo es kompliziert werden kann. Also der eine Partner verkauft an den anderen und denkt, damit wäre er aus dem Kreditvertrag raus, weil er sein Eigentum abgegeben hat. Dem ist aber nicht so. Die Bank behält immer gerne beide als Darlehensnehmer. Und hier fangen dann die Vorarbeiten an, zu schauen, im Vorfeld Kontakt mit der Bank aufnehmen und sich das genehmigen oder freigeben lassen, dass wenn ein Partner kauft, der andere auch aus der Schuldhaft, also aus dem Kreditvertrag, entlassen wird. Es gibt den einen oder anderen Rechtsanwalt und oder Notar. Ich möchte den Herrschaften nicht zu nahe treten. Das, was sie juristisch machen, ist natürlich einwandfrei. Die gerne davon sprechen, in der notariellen Trennungs- und Scheidungsfolgevereinbarung, Partner A verkauft an Partner B und sorgt für die Schuldhaftentlassung. Und dann gehen viele Paare hin und unterschreiben das. Aber die Schuldhaftentlassung, darüber entscheidet ja nicht der Verkäufer, sondern die Bank. Also ich nehme eine Auflage innerhalb einer notariellen Urkunde auf mich, die ich gar nicht beeinflussen kann. Das heißt, die Bank sagt, nein, ich entlasse den nicht aus der Schuldhaft und schon kann die notarielle Trennungs- und Scheidungsfolgevereinbarung nicht abschließend geführt werden. Also hier gilt es auf jeden Fall aufzupassen.
Nochmal ganz kurz, dass ich das richtig verstanden habe. Also du sagst, wenn ich habe schon ein außerordentliches Kündigungsrecht, wenn sich beide Partner entscheiden, das Haus zu verkaufen und nicht wechselseitig aneinander, aber wenn sie sich entscheiden, der eine behält, wie in diesem Szenario, wo wir jetzt noch sind, dann hat er nicht automatisch sozusagen die Möglichkeit, ein neues Darlehen zu beantragen oder aus dem Darlehen rauszukommen.
Richtig. Wenn die Bank ihn nämlich nicht aus dem Darlehen rauslässt, ergibt sich ja gleich die nächste Frage, denn der Partner, der ausscheidet, hat in der Regel Anspruch auf die Wertsteigerung der Immobilie. Der bekommt noch Geld. Das heißt also, ich habe dann als Partner nicht nur die Herausforderung, die Schuldhaft für meinen ausscheidenden Partner zu erreichen, sondern ich muss auch noch genügend finanzielle Mittel organisieren, um den Partner auszubezahlen.
Also ich muss eigentlich die Rate alleine tragen können und muss dann noch die Wertsteigerung ihm oder ihr ausbezahlen.
Je nach Vereinbarung, aber gehen wir mal von dem durchschnittlichen Standard aus, ja, das ist so.
Ich versuche es mal in meinen Worten zu sagen, wenn die Bank jetzt zweimal mir eine Niete gibt, dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich gehe zu einer anderen Bank, natürlich mit einer Vorfälligkeitsentschädigung.
Ja, hier vielleicht eine ganz interessante Ergänzung vielleicht kurz. Sollte folgender Fall einsetzen, die Bank macht keine Schuldhaftentlassung, der Verkäufer muss aber noch einige 10.000 Euro aufbringen, um den Partner auszubezahlen und will das bei der gleichen Bank nachfinanzieren. Und auch diese Nachfinanzierung wird abgelehnt. Dann greift ein zweites BGH-Urteil, was dann ein Sonderkündigungsrecht aus dem Darlehensvertrag erwirkt, wenn zu gleichen Bedingungen eine andere Bank es finanzieren würde. War jetzt ein bisschen kompliziert, aber hochinteressant, weil ich dadurch dann ein außerordentliches Kündigungsrecht schaffe. Eine Vorfälligkeitsentschädigung fällt natürlich immer an, die ist nicht auszuschließen, aber ich habe dann die Möglichkeit, den alten Vertrag zu kündigen, zu einer anderen Bank zu gehen, neu zu finanzieren mit dem Aufschlag der Auszahlung und dann hätte ich alles geschafft. Und hier ist es dann auch noch wichtig, wenn ich bei einem Scheidungsanwalt oder auch in der Beratung bei einem Notar bin, auf folgende Formulierung zu achten. Im Rahmen der notariellen und Trennungs- und Scheidungsfolgevereinbarung wird in der Regel davon gesprochen, die Schuldhaft zu entlassen. Ich würde dort die Empfehlung geben, diese Formulierung zu erweitern, dass auch durch eine Umschuldung oder Umfinanzierung auf eine Person der andere automatisch damit auch den Vertrag als erfüllt ansieht. Es gibt Banken, die lassen nämlich keine Schuldhaftentlassung zu, bieten aber in einem Atemzug die Auflösung des alten Darlehens plus Vorfälligkeitsentschädigung und neuer Finanzierung zu. Damit erfülle ich dann den textlichen Zweck Schuldhaftentlassung nicht, aber durch die Umschuldung zu der gleichen Bank wird hier der Partner im neuen Vertrag rausgelassen. Juristisch ein bisschen kompliziert, aber hier hängt es auf die genaue Formulierung innerhalb der notariellen Vereinbarung ab.
Okay, also das ist tatsächlich ein bisschen kompliziert und wahrscheinlich auch schwierig zu merken, aber wir würden das auf jeden Fall in die Shownotes nochmal packen dann und auch gibt ja zu jeder Podcast Folge auch einen Blogartikel und da würden wir das Thema auf jeden Fall auch nochmal aufnehmen und transparent machen.
Oder Repeat drücken und sich den Podcast nochmal anhören.
Oder das, genau. Nach welchen Kriterien würde denn dann die Bank die Kreditwürdigkeit von dem Einzelnen, der dann die Immobilie, der das Haus eben behalten möchte, prüfen?
Wenn wir jetzt auch hier wieder vom Standard ausgehen, es gibt mit Sicherheit auch Einkommenssituationen, die klar sind und wo eine Bank sagt, der Finanzierungsgrad ist so niedrig, die Bonität ist so gut, ich brauche eine solche Urkunde nicht. Ich kann ja heute nur vom Standard, vom guten Durchschnitt sprechen, 80-90%. Dann ist ja genau der Prüfungspunkt, dass der Kunde zu seiner Bank geht, in der Regel 3 Abrechnungen dabei hat und sagt, das habe ich netto. Hier ist ein Entwurf, ganz wichtig, immer erst mit dem Entwurf arbeiten der notariellen Trennungs- und Scheidungsfolgevereinbarung. Hier steht drin, ob und wie viel ich Trennungs- und Scheidungsgeld, also Unterhalt, an meinen Ex-Partner zahle. Und jetzt kann die Bank rechnen und sagen, wenn die Vereinbarung so unterschrieben wird, dann sind wir bereit, dich zu finanzieren.
Wichtig ist, dass es dann noch nicht unterschrieben ist.
Ja, ich stelle mir das schwer vor, eine Urkunde bei einem Notar zu unterschreiben. Das gilt ja für den Kauf von Immobilien genauso wie bei der Trennungs- und Scheidungsfolgevereinbarung. Ich unterschreibe einen Vertrag beim Notar und weiß noch gar nicht, ob ich eine Finanzierung bekomme. Von daher sollte man einen ordentlichen und ausführlichen Entwurf haben, mit diesem Entwurf sich beraten lassen. Und wenn die Bank dann sagt, jo, das machen wir, dann kann ich zum Notar gehen und unterschreiben. Letztendlich die gleiche Reihenfolge wie bei dem Kauf von Immobilien, von Bestandsimmobilien. Da gehe ich ja auch erst zu einem Notar, wenn ich die Finanzierungsbestätigung einer Bank habe.
Wenn wir dieses Szenario jetzt nochmal zu Ende denken, also beide waren im Grundbuch, jetzt möchte nur noch einer das machen und der hat das alles geregelt mit der Bank, das funktioniert alles, die Kreditwürdigkeit ist gegeben. Fällt denn dann nochmal Grunderwerbsteuer für denjenigen oder diejenige an?
Tatsächlich nach dem Scheidungsrecht nicht. Und Innerhalb der Trennungsvereinbarung, des Trennungsjahrs, wenn es zu Gericht kommt, alles, was in der Verhandlungsmasse der Zugewinngemeinschaft ist, solange der Kontext im Scheidungsbereich liegt, im Zugewinn liegt, fällt keine Grunderwerbsteuer für den erwerbenden Partner an.
Okay, ich versuche mal ganz kurz diesen ersten Fall, den wir jetzt so ein bisschen näher beleuchtet haben, zusammenzufassen. Wenn ein Partner oder eine Partnerin das Haus behalten möchte, dann ist es wichtig zu gucken, wie viel Wertsteigerung gibt es bei der Immobilie. Dann da muss ich auch sehen, dass ich wahrscheinlich diese Wertsteigerung ausbezahlen muss. Und dann gucken, kann ich mir die Immobilie alleine dann leisten? Kann ich in den das Darlehen alleine übernehmen. Auf jeden Fall sollte ich mit dem Spezialisten für Baufinanzierung ins Gespräch gehen und noch nicht die fertige Trennungsentscheidungsfolgevereinbarung haben, sondern einen Entwurf und dann mit der Bank gemeinsam gucken, werde ich das denn begleiten können. Es fällt dann keine Grunderwerbsteuer an. Und wenn ich es mir eben nicht leisten kann, wenn das dabei rauskommt, dann gibt es die Möglichkeit, eben die Immobilie zu verkaufen oder zu vermieten. Oder du hast noch diesen etwas schwierige Lösung aufgezeigt, dass es auch so eine zwangsweise Auflösung gibt.
Richtig.
Gehen wir nochmal ein bisschen auf diesen Fall, wenn sich beide entschieden haben, die Immobilie zu vermieten. Auf welche Punkte sollte man denn achten, wenn man sich eben entscheidet, das zu tun?
Wenn die Immobilie vermietet wird, wird natürlich die monatliche Rate dagegen gerechnet und da muss geschaut werden, habe ich eine kleinere finanzielle Belastung, dann ist alles im Lot, habe ich eine höhere, muss jeder seinen Anteil dazu tun. Da kann es natürlich ein bisschen komplizierter werden, auch hier wieder ein Anwalt, zwei Anwälte, wie sieht das mit gegenseitigen Trennungsunterhalten oder Scheidungsunterhalten aus, aber ich gehe jetzt mal von einer friedlichen und gemeinsamen Lösung aus. Die Miete reduziert die monatliche Rate und wenn was übrig bleibt, tut jeder noch 100, 200 Euro dazu und die Immobilie kann gehalten werden. Dann ist das relativ leicht zu machen. Wenn es darüber hinaus dann zur Scheidung kommt, also zu der amtlichen vor Gericht, sollte das allerdings auch niedergeschrieben sein mit Spielregeln. Denn wenn ich mich jetzt in einer optimalen Phase dazu entscheide, die Immobilie zu vermieten und beide Partner sind sich einig, dann kann es ja auch in Zukunft irgendwann zu einer Uneinigkeit kommen. Oftmals passiert das, wenn der eine oder andere einen neuen Partner oder neue Partnerin hat und dann auf einmal so ein bisschen souffliert wird, warum machst du das, das belastet doch nur. Die beiden, die Kredite stehen auch noch in der Schufa drin. Und da kann es dann immer wieder auch zu Diskussionen kommen. Von daher, auch hier sollte dann an den zweiten und dritten Schritt gedacht werden. Was ist, wenn in 3 Jahren einer der Partner sagt, so, jetzt will ich aber verkaufen? Da muss es Spielregeln für geben. Wenn man sich heute einigt ist, ist das schön. Aber für die Zukunft müssen vorab Spielregeln festgelegt werden und die am besten auch schriftlich.
Okay, also auch in dieser Trennungs- und Scheidungsfolgevereinbarung?
Bestenfalls ja. Bestenfalls ja, oder aber ich gehe jetzt davon aus, dass ja bei Gericht schon die Scheidung durch ist, wenn es keine Vereinbarung gibt, sie zumindest erstmal privat lose zu machen. Das ist zwar dann nicht so anspruchsvoll, aber man kann immer mal wieder sagen, du hast damals aber gesagt, wir machen das so. Und dann gibt es auch vor Gericht mit Sicherheit schnellere Urteile, als 2, 3 Jahre hinterher zu laufen, wenn ein Partner nicht mehr mitmacht. Ein Partner kann krank werden, arbeitslos werden. Abhängigkeiten wie Alkohol, Drogen, sonst irgendwas können dort Einflussnahmen haben. Und dafür muss ich mich in der Zukunft auch schützen.
Wenn wir jetzt nochmal auf diese Finanzierungsseite gucken, also dann haben die beiden Parteien das Haus ja gekauft, eigentlich zur Eigennutzung, in dem Fall, wo wir jetzt drüber reden vorwiegend, und entscheiden sich dann, es zu vermieten. Ist es da nochmal nötig, ein neues Darlehen abzuschließen, weil es sozusagen eine andere Nutzung ist? Oder kann ich dann in dem Darlehen bleiben und die Raten weiterzahlen?
Die Nutzungsart innerhalb eines Kreditvertrages ist für die Kreditentscheidung nur zu Anfang von Bedeutung. Es gibt Banken, die kleine Zinsaufschläge für Kapitalanleger haben, weil sie einfach ein höheres Risiko bei der Vermietung sehen als bei der Selbstnutzung. Das ist aber für ein anderes Podcast-Thema wahrscheinlich etwas. Aber wenn die Finanzierung eines Immobiliarkredites einmal läuft, dann kann ich selbstverständlich zu jeder Zeit für mich ganz alleine entscheiden, welche Nutzungsart die Immobilie hat. Ob ich sie selbst nutze oder vermiete, das hat die Bank im Nachhinein überhaupt nicht zu interessieren und tangiert auch den Vertrag in keinster Weise.
Also wäre nur das Wichtige, dass man sagt, okay, wir haben zwar heute eine Entscheidung getroffen und wir möchten vermieten, aber wir müssen auch daran denken, was wäre denn, wenn wir uns uneinig werden, und das sollte man auch schriftlich festhalten.
Ja, natürlich, für die Zukunft, ja.
Schauen wir uns nochmal den dritten Fall an. Beide sind sich einig, dass die Immobilie verkauft werden soll. Welche rechtlichen und finanziellen Aspekte sollte man denn bedenken in diesem Falle, wenn man die Immobilie eben verkauft?
Klingt nach dem leichtesten Thema, hängt aber wieder davon ab, zu welchem Zeitpunkt wurde die Immobilie erworben und wer von beiden Partnern hat zu diesem Zeitpunkt mehr Kapital eingebracht. Das wird aber jetzt wahrscheinlich doch auch zu komplex für diesen Podcast. Ich mache mal ein Beispiel. Jemand bringt 50.000 Euro Eigenkapital vor der Ehe mit ein und vor der Ehe wird die Immobilie gekauft. Dann gibt es dort einen anderen Rechtsanspruch, als habe ich 50.000 Euro und kaufe die Immobilie nach meiner Hochzeit. Und dieses Eigenkapital wird dann nochmal unterschieden. Habe ich es während der Ehe gemeinsam aufgebaut oder alleine aufgebaut? Habe ich es geschenkt oder geerbt bekommen? Ich sage, das sprengt jetzt leider den Rahmen und da bin ich natürlich auch kein Jurist für. Aber der einfachste Weg ist natürlich, beide haben den gleichen Eigenkapitalanteil, die Immobilie wird verkauft, die Vorfälligkeitsentschädigung wird abgezogen, das Geld, was übrig bleibt, wird 50-50 aufgeteilt. Das ist in der Regel auch der Standard. Es gibt aber auch hier wieder kleine Brücken und Hürden, ob der eine oder andere Partner im Vorfeld mehr Eigenkapital investiert hat und woher dieses Eigenkapital gekommen ist. Da müsste man dann aber individuell drauf eingehen.
Das Thema Vorfälligkeitsentschädigung hatten wir schon besprochen. Du sagtest, wenn man das an andere als den eigenen Partner oder die Partnerin verkauft, dann fällt die Vorfälligkeitsentschädigung nicht an.
Darf ich das kurz korrigieren? Vorfälligkeitsentschädigung fällt bei der Kündigung von Kreditverträgen immer an.
Also die Vorfälligkeitsentschädigung, wenn ich aus dem Darlehen will und verkaufe, dann muss ich, wenn ich nicht in dem 10-Jahres-Turnus bin, die Vorfälligkeitsentschädigung zahlen.
Ja, richtig.
Welche Schritte empfiehlst du denn, damit man so eine faire und einvernehmliche Lösung findet? Also du, vielleicht nochmal so, dass wir das zusammenfassen am Ende. Du hattest am Anfang schon gesagt, also es ist sinnvoll, einen Anwalt zu haben und auch sich zu einigen, sozusagen erstmal unjuristisch, dass man erstmal klar geht, welchen Weg man will, und dann vielleicht mit dem Anwalt zu übersetzen ins Juristendeutsch. Wie sieht das dann genau aus? Gibt es noch andere Dinge, die man beachten sollte?
Das sind die wichtigsten. Man sollte deswegen einen Anwalt nehmen, weil natürlich die Honorierung des Anwaltes auch vom Immobilienwert und somit den Geschäftswert erhöht. Man ist hier also schnell bei Beträgen von 6.000 bis 10.000 Euro je Anwalt. Ich würde den Anwaltstermin und den Beratertermin versuchen, sehr zeitnah zu legen und dass wir ein Ping-Pong-Spiel zu sehen. Dass wir einmal den Anwalt haben, der Empfehlungen gibt, und dann der Spezialist Empfehlungen gibt. Und dass das ausgetauscht wird erstmal über den Kunden. Ich persönlich habe eine sehr gute Erfahrung gemacht, wenn es ab einem bestimmten Punkt hakt, dass ich auch einfach mal den Hörer direkt in die Hand nehme und dann bei dem entsprechenden Anwalt anrufe und sage, bei der und der Bank, die sehen das lieber so oder formuliere es lieber so, da würde das etwas glatter durchlaufen. Also die aktive Begleitung unserer Kunden ist ja sowieso seit jeher dann unser Ding gewesen.
Also dass beide Anwalt und Baufinanzierungsprofi dann sozusagen als Tandem die Scheidung begleiten und den Verkauf oder was auch immer damit passieren soll, dann mit der Immobilie.
Das wäre die perfekte Form.
Ganz lieben Dank, Timo. Ich habe heute richtig viel gelernt, vor allen Dingen das Wort Trennungs- und Scheidungsfolgevereinbarung. Ich hoffe, ich werde es nicht brauchen. Aber ich glaube, das hat sehr, sehr viele Informationen zutage gefördert, die Menschen, die in der Situation jetzt gerade sind, hoffentlich helfen.
Hoffe ich auch, ja.
Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und die vielen Informationen.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Schönen Tag.
Dir auch. Herzlichen Dank. In dieser Folge sind wir sehr detailliert in juristische Details auch gegangen. Hier der Hinweis, wir übernehmen keine Gewähr für juristische Aussagen. Geht auf jeden Fall nochmal auf einen Anwalt oder eine Anwältin zu, wenn es bei euch ernst wird. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen, auch wenn sie so ein bisschen fernab von unseren üblichen Themen waren. Wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen, dann schreibt uns sehr gerne an hausgefragt@drklein.de. Wir freuen uns immer über Feedback oder Lob und Kritik und auch wenn ihr diesen Podcast bewertet oder weiterempfehlt. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.